Ja, der Mann mit den spitzigen Ohren, das wäre der Mr. Spock. Ja, guten Morgen miteinander nochmal. Ja, unsere Gesellschaft, die ist geprägt vom Individualismus. Man erwartet Individuallösungen. Zum Beispiel im Studium haben wir auch gehört, als Beat Schweizer hier war, das Studium ist sehr individuell. Man kann es sich zusammenstellen, es ist nicht einfach für alle dasselbe. Der Individualverkehr dominiert in unserer Gesellschaft, ob mit Auto oder Fahrrad oder TÜV oder so. Aber der Individualverkehr ist maßgeblich eigentlich. Auch im Tourismus ist der Individualtourismus der floriert. Und es ist ja auch so, dass Individualbesteuerung im Kommen ist. Dass jeder separat besteuert wird und nicht mehr das Ehepaar zum Beispiel. Das ist eigentlich für mich der Inbegriff des Individualismus. Es gibt eigentlich kein Wir in dem Sinn mehr, sondern ein Ich. Also wir sind geprägt von Individualismus. Und das gibt es auch im Glaubensleben. Es gibt auch so etwas wie fromme Individualisten. Und sie leben nach dem Motto, mein Jesus und ich. Oder ich und mein Jesus. Und wenn man natürlich nach diesem Motto denkt und lebt, dann braucht man eigentlich gar keine Menschen, die mit mir gemeinsam Jesus nachfolgen. Es braucht auch keine Gemeinde oder keine Kirche. Es braucht schon gar keine christlichen Verbände oder Organisationen. Die sind alle überflüssig bei diesem Motto. Und diese Entwicklung, die ist in gewissem Maß feststellbar. Und die kommt eigentlich aus dem Individualismus. Und interessanterweise hat dieser Individualismus einen Zusammenhang mit der Reformation. Weil die Reformation, das war ja auch die Zeit des Humanismus, wo der Mensch, das Individuum, wichtiger wurde. Vorher war vielmehr das Gemeinschaftliche betont, dass man zu einer Gruppe zählt. Und mit der Reformation kam auch das Individuum in den Fokus. Und das sind ja gute Entwicklungen. Den Menschen wurde bewusst, die Kirche ist nicht der Verwalter des Heils. Und es ist auch nicht so, dass man einen Priester braucht, der zwischen Gott und Mensch vermittelt. Man ist sich bewusst geworden, dass ja Gott durch die Bibel spricht, zu jedem ganz persönlich, weil sie ja übersetzt wurde und man es wirklich selbst lesen konnte. Und es wurde auch klar, dass es eine ganze persönliche Beziehung zu Gott braucht, weil Luther hat ja gefragt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Also das waren alles positive Entwicklungen eigentlich, weil es ist ja so, Gott geht es ja um den Einzelnen. Er hat ja jeden Menschen ganz individuell geschaffen und er hat auch mit jedem Menschen, mit jeder Person einen ganz individuellen Weg, den er diese Person führen möchte und einen individuellen Plan für jeden von uns, für unser Leben. Für ihn zählt ja jeder Mensch, jeder Einzelne. Und darum hat er ja auch sein Leben für jeden einzelnen Menschen gegeben. Jesus möchte mit jedem von uns ganz persönlich eine Beziehung haben. Und trotzdem möchte er, dass wir ihm gemeinsam nachfolgen. Die Bibel kennt darum keinen frommen Individualismus. Den gab es im Alten Testament nicht, denn Gott hat ja Abraham berufen, ganz persönlich als Einzelperson herausgerufen, aber er hat ihm eine Verheißung gegeben, ein Volk zu werden. Die Patriarchen Jakob, Isaak, die pflegten eine persönliche Beziehung mit Gott, aber sie sind Gott als Sippe nachgefolgt, als Familienverbund. Und auch Israel wurde ja von Gott erwählt als Volk, um ein Licht zu sein für die Menschen in ihrem Umfeld, die Gott nicht kennen. Und Josua zum Beispiel, als sie das verheißene Land einnehmen, daran waren, das Land einzunehmen, hat er das Volk versammelt und hat gesagt, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Er hat gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also im Alten Testament, da gibt es keinen frommen Individualismus. Man ist Gott gemeinsam nachgefolgt. Und auch im Neuen Testament gibt es das nicht. Jesus hat ja seine Jünger ganz persönlich, individuell gerufen in die Nachfolge. Aber sie sind ihm gemeinsam nachgefolgt als die 12 Jünger und danach als die Gemeinde. Und das zeigt sich in der Aussage von Petrus in Johannes 6, 68. Da war es ja so, dass viele Leute sich abgewandt hatten von Jesus und war nicht mehr so eine Zusammenrottung von Leuten, sondern das dünnte sich aus. Und dann hat Jesus gefragt, wollt ihr denn mich auch noch verlassen? Und da hat Simon gesagt, Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und wenn Petrus hier sagt, wir, dann steckt da nicht einfach eine zufällige Aussage dahinter oder dass sie sich irgendwie beraten haben, was sie tun wollen, sondern das war eine spontane Antwort und dahinter merkt man, dass er eben im Wir gedacht hat. Er hat ja gesagt, wohin sollen wir gehen? Wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Also er wusste, es ist ein Wir und nicht ein Ich. Er hat nicht gesagt, wohin soll ich gehen, sondern wohin sollen wir gehen? Weil es war ihm sonnenklar, dass sie Jesus gemeinsam nachfolgen und nicht als Einzelpersonen. Und auch aus den Bildern der Bibel, die sie verwendet für die Gemeinde, geht hervor, dass es nicht um einen frommen Individualismus geht. Denn die Bilder zum Beispiel ist ein Bauwerk aus lebendigen Steinen. Ja, das funktioniert nur gemeinsam, das geht nicht als Einzelner. Oder wenn die Gemeinde mit einem Körper verglichen wird, mit ganz verschiedenen, unterschiedlichen Gliedern, dann ist das auch etwas, das nicht alleine geht. Und auch wenn Jesus sagt, die Gemeinde ist seine Braut, spricht er ja die Gemeinde an und nicht die Einzelperson. Also die Bibel kennt keinen frommen Individualismus, weder im Alten Testament noch im Neuen. Im Alten Testament ist das Volk Israel Gott als die 12 Stämme nachgefolgt und im Neuen Testament die ersten Jünger ihm als die 12 Apostel. Der Ruf in die Nachfolge, der war schon ganz individuell und persönlich, aber die Nachfolge, die geht gemeinsam. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum ist das so? Und ich glaube, einer der Gründe ist, dass Gott ein Sammler ist. Gott ist ein Menschenfreund. Er wird als Menschenfreund bezeichnet in der Bibel. Und er ist ein Menschensammler. Gottes große Leidenschaft ist ja das Sammeln von Menschen. Das hat er schon im Alten Testament gemacht. Er hat sich ein Volk gesammelt. Und Jesus war ja auch gekommen, um dieses Volk zu sammeln. Und seine Leidenschaft zum Sammeln von Menschen, die kommt in seinem Ausdruck oder in den Weheruf über Jerusalem zum Ausdruck, wo er unter Tränen sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen. Wie eine Henne ihre Küken und unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Aber der Wille Gottes ist das Sammeln. Das war der Auftrag von Jesus, das Volk zu sammeln. Und daran, weil sie ja nicht gewollt hatten, ging der Auftrag darüber hinaus, wie schon zum Beginn der Schöpfung, alle Menschen zu sammeln zu Gott. Denn Gott ist ein Sammler. Und der Auftrag an uns, Menschen zu Fischer zu sein, das ist ja auch ein Sammelauftrag, Menschen zu sammeln. Und weil Gott ein Menschensammler ist, kann es schon gar keinen frommen Individualismus geben. Und das Zweite ist, es gibt Dinge, die gehen gemeinsam besser als allein. Es gibt ja viele Dinge, die gehen gemeinsam besser als allein. Tandemfahren geht besser gemeinsam als allein. Essen macht viel mehr Spaß als allein. Wenn ich manchmal alleine zu Hause bin und mir etwas aufwärme von den Köstlichkeiten, die meine Frau sonst kocht, das macht jetzt mir absolut keinen Spaß, oder? Das ist reine Nahrungsaufnahme für mich. Oder Geburtstag feiern. Geburtstag feiern geht gemeinsam besser als alleine. Also wer feiert schon gerne alleine Geburtstag? Oder Lasten tragen geht auch besser gemeinsam als allein. Jesus nachfolgen geht auch besser gemeinsam als allein. Und das wusste zum Beispiel Paulus. Denn Paulus kannte Situationen, in denen er keine Gemeinschaft mit anderen Christen haben konnte. Wenn er im Gefängnis war zum Beispiel. Im Gefängnis war er isoliert von anderen Glaubensgeschwistern. Und das sind ja manche Christen auch. Obwohl sie nicht im Gefängnis sitzen. Aber vielleicht sind das Missionare in abgelegenen Gebieten, wie zum Beispiel Raphael Huber mit Familie. Oder Christen unter Muslimen, verfolgte Christen, manchmal auch Leute, die nicht mehr in die Gemeinde gehen können und einfach der Kontakt nicht mehr so üppig ist zu Mitchristen. Und sie alle können sehr schnell sagen, was gemeinsam besser geht als alleine. Und Paulus hat es in seinen Briefen an seine Mitchristen auch geschrieben. Und ein solcher Brief aus dem Gefängnis heraus war einer an die Thessalonicher. Und da hat er geschrieben: Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, das ist, wenn man nicht konzentriert ist, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Aber ich bin beruhigt, ihr habt zugehört. Also ich werde noch einen Nonsens erzählen, aber müsst ihr aufpassen, wann er dann kommt. Ja. War ein Witz, war ein Joke. Also, Paulus hat aus dem Gefängnis, aus der Isolation hat er geschrieben, was besser geht, gemeinsam als allein. Und er sagt, ermahnt euch gegenseitig und weist euch zurecht. Und das ist etwas, das gemeinsam besser geht als allein. Man kann sich natürlich schon selber ermahnen, man kann sich auch selber korrigieren, aber der Impuls kommt normalerweise von außen und nicht von innen. Der Impuls kommt oft von Mitchristen, die dich auf etwas hinweisen, was in deinem Leben vielleicht schwierig ist. Oder von Gemeindegliedern, mit denen du in einem Konflikt gerätst, weil du in diesem Konflikt etwas über dich selbst erfährst, wo du vielleicht falsch stehst und dich korrigieren kannst. Oder über Verkündiger, die dir etwas aufdecken, das ist ja immer meine Hoffnung, über Seelsorger, die dir helfen, etwas zu erkennen, oder über Glaubensgeschwistern, an denen du dich reibst. Man lernt ja oft von den Personen, an denen man sich reibt. Man regt sich ja oft über Personen auf, die genau das machen, was man eigentlich selber auch macht, oder? Und dann erkennt man das vielleicht. Und das kann ja nur geschehen, wenn man mit Leuten unterwegs ist, wo man nach dem Motto lebt, ich und mein Jesus, da kann das nicht geschehen. Denn der ich und mein Jesus, dann ist Jesus meistens der Jesus, den ich mir vorstelle, den ich mir zurechtlege, der mir eben passt. Und dieser Jesus ist im Normalfall nicht der Jesus, der mich korrigiert, sondern mich bestätigt in dem, was ich tue und was ich denke. Darum braucht es Mitchristen, die mir helfen, mich selber zu korrigieren. Das geht gemeinsam besser als allein. Und ein zweites ist, einander zu trösten. Der Paulus schreibt ja, tröstet die Kleinmütigen. Und im Gefängnis waren sicher Momente, da hat er zu den Kleinmütigen gezählt. Und er hat sich sicher versucht, selber zu trösten. Das hat stattgefunden. Der Heilige Geist hat ihn getröstet. Das denke ich ist auch so. Aber er wurde auch von seinen Mitchristen getröstet. Und darum hat er ja geschrieben, dass ihm das so wichtig ist, einander zu trösten. Und wie wichtig das ist, das können die Leute bestätigen, die in Situationen waren, in denen sie Trost brauchten. Zum Beispiel bei einer Beerdigung. Der Trost durch die Menschen, die kommen. Es war ja auch Beerdigung von Max Huber, oder? Und es ist ein Trost, wenn man merkt, wie viele Leute Anteil nehmen und rein durch ihre Präsenz schon dabei sind. Das geht nicht, wenn du ein Solo-Christ bist. Das geht nicht. Oder andere helfen dir, deine Niederlagen zu verarbeiten. Oder vielleicht beim Anpacken von Ideen können sie dich ermutigen. Oder sie trösten dich im Kampf gegen Widerstände. Von anderen getröstet zu werden und ermutigt zu werden, hat mehr Kraft, als sich selbst zu trösten und zu ermutigen. Und darum ist Trost und Ermutigung etwas, das besser geht gemeinsam als allein. Und etwas anderes ist, von anderen zu lernen. Und darum lernt man ja oft in Lerngruppen. Und als ich am TSC war, beim Studium, da habe ich auch in einer Lerngruppe gearbeitet. Weil dann kannst du den Unterricht reflektieren, du kannst Fragen stellen, du kannst vielleicht dir eine Erklärung holen, eine Diskussion, und man lernt einfach besser. Wenn man Leute hat, mit denen man sich austauschen kann und da mal etwas nachfragen kann. Und das ist ja im Glaubensleben oft auch so. Mein Highlight von den Kishona-Ferien, von den Vivalmare-Ferien, das war eigentlich eine Begegnung mit einem Hobby, mit einem Hölzigen, muss ich so sagen. Ich habe die Aufgabe gefasst, zur Bespaßung der Allgemeinheit Freude zu versprühen mit einem Piaccio. Da haben wir verschiedene Aktionen gemacht. Ich war mit jemandem eingeteilt, mit ihm habe ich schon mehrmals etwas gemacht bei den Kishona-Ferien. Wir waren immer so ein Sondertrupp. Weiß ich, vielleicht waren wir besonders schwierig zu führen und waren darum immer als Sondertrupp unterwegs. Und als wir da fertig waren, hat er irgendwie gesagt, ja, wir machen ja dasselbe. Ja, da war es. Ja, wir drechseln beide. Ich habe dieses Jahr habe ich angefangen. Dann habe ich gedacht, ja, hat er begonnen zu drechseln? Ja, dann kann ich ihm ja vielleicht einen Tipp geben, oder? Und da merkt man, wie man manchmal auf dem Holzweg ist, oder bei seinem Denken. Da hat er gesagt, ja, er hat eine eigene Firma, mit einer eigenen Firma begonnen. Und er gibt Kurse, Drechselkurse, oder? Dann habe ich das innerlich bei mir umgeschaltet, oder? Dann habe ich gemerkt, ich lerne was von ihm, oder? Da habe ich sofort gemerkt, da habe ich gesagt, ja, okay, ja, kann ich mal vorbeikommen und Fragen stellen? Weil es gibt immer Dinge, die weiß man nicht so richtig, oder? Auch beim Drechseln, es gibt Dinge, die bekomme ich nicht unter die Füße, weil ich habe es ja nicht gelernt, oder? Das ist ja autodidaktisch. Und dann gibt es einfach Dinge, wenn du nicht jemand hast, der dir sagt, wie das normalerweise geht, oder vielleicht Tipps, wie man das anpacken könnte, dann stehst du an. Und genau das gibt es ja im Glaubensleben auch. Man steht an gewissen Momenten, man versteht gewisse Dinge einfach nicht, oder man möchte vielleicht wissen, wie man das richtig anpacken könnte. Und dann ist es gut, wenn man Glaubensgeschwister hat, mit denen man unterwegs ist, die man fragen kann. Wir lernen als Nachfolger gemeinsam. Das geht besser als alleine. Darum hören wir am Sonntag ja auch zusammen auf eine Botschaft, auf Gottes Wort, und nachher ist die Gelegenheit, darüber auszutauschen und Fragen zu stellen. Alles Experten hier. Also das ist die beste Gelegenheit, oder? Oder in der Kleingruppe. Reflektieren, was man gehört hat, mit anderen im kleinen Rahmen, wo man sich nicht exponieren muss. Super Gelegenheit, würde man sich wünschen. Und diese Gelegenheit hat man, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Das geht besser gemeinsam als alleine. oder gewisse Dinge auf die Beine stellen. Wie eine Päckli-Aktion. Geht gemeinsam wesentlich besser als alleine. Der Basar, der jetzt dann bald schon stattfinden wird, gemeinsam geht das besser als alleine. Kids-Treff-Theater vor Weihnachten, gemeinsam besser als alleine. Es gibt vieles, das gelingt besser als alleine. Und es gibt Dinge, die gelingen gar nicht alleine. Es gibt Dinge, und die stehen im selben Satz, denn Paulus fordert dort auf, dass die Thessalonicher sich gemeinsam tragen sollen. Und das ist etwas, das geht gar nicht alleine. Du kannst dich ja selber nicht tragen. Das ist physikalisch unmöglich. Funktioniert einfach nicht, oder? Es ist auch nicht möglich, dich selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Geht auch nicht. Du kannst dich selbst nicht kitzeln. Kannst du mal ausprobieren, oder? Wer das kann, das ist ja super, oder? Also das funktioniert, du kannst dich nicht kitzeln. Und du kannst dich ja selber auch nicht überraschen, oder? Ihr kennt ja den Sketch mit Mr. Bean, oder? Da will er sich überraschen mit einer Puppe, die er ihm schenkt und so, oder? Das ist völlig stupid, oder? Funktioniert natürlich nicht. Du kannst dich selber nicht überraschen. Es gibt Dinge, die gehen einfach alleine nicht. Und dazu gehört in der Nachfolge das Tragen. Um getragen zu werden, brauchst du andere Menschen, die dir helfen, wenn du überfordert bist, die dich ermutigen, weil du vielleicht die Hoffnung aufgegeben hast, oder die für dich beten, wenn du dafür zu schwach bist, oder wenn die für dich glauben, wenn du einfach zu viele Zweifel hast, die dich vielleicht finanziell tragen. Und das kannst du nur erleben, wenn du mit anderen Menschen gemeinsam Jesus nachfolgst. Als frommer Individualist kannst du das nicht erleben. Es ist unmöglich, sich selber zu tragen. Und es ist auch nicht möglich, sich selbst ein Vorbild zu sein. Und Vorbilder zu haben, ist etwas, das unheimlich wichtig ist für die Nachfolge. Du brauchst Vorbilder, die dir vorleben, wie man den Glauben im Alltag lebt. Du brauchst Mitchristen, die dir vorleben, wie man Jesus nachfolgt, wie man die Leidenschaft bewahrt, dass das Feuer der Leidenschaft am Brennen bleibt, wie man Widerständen begegnet, wie man Zweifel überwindet, wie man Kinder erzieht, Jesus näher bringt. Als Nachfolger brauchst du Vorbilder. Ich habe schon von vielen Vorbildern gelernt. Von Freunden, mit denen ich Jesus nachgefolgt bin, von Gemeindegliedern, mit denen ich unterwegs war, von Christen, mit denen ich in Gremien mitgearbeitet habe, von Gemeindegliedern, die ich begleitet habe, habe ich auch viel gelernt, waren auch Vorbilder. Vorbilder zu haben ist unheimlich kostbar und wertvoll. Und schon die ersten Jünger hatten ja Vorbilder, nicht nur Jesus, sie hatten sich ja auch gemeinsam als Vorbild. Zum Beispiel Petrus, als er auf dem Wasser ging, war ein Vorbild für die anderen. Oder Paulus natürlich für die ersten Christen. Und Paulus selber sagt ja, genau, das ist schon eingeblendet, sagt selber, dass seine Mitchristen ihn als Vorbild nehmen sollten. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Ja, Paulus sagt sogar, sie sollen ihm nachfolgen. Also das ist ja schon eine starke Aussage. Aber er wusste, wie wichtig es ist, Vorbilder zu haben. Und Vorbilder kannst du nicht haben als frommer Individualist. Du kannst ja nicht dein eigenes Vorbild sein. Das funktioniert nicht. Das muss jemand anderes sein. Und darum gibt es in der Nachfolge Dinge, die gehen einfach nicht allein. Du kannst dich selbst nicht tragen. Du kannst dir selbst nicht ein Vorbild sein. Du kannst dich selbst nicht besuchen, wenn du krank bist. Das funktioniert nicht, oder? Da muss jemand anderes kommen. Du kannst dich ja auch nicht mit einem Zeichen der Wertschätzung überraschen. Das funktioniert auch nicht. Und was du auch nicht kannst, du kannst keine symbolischen Handlungen an dir selbst vollziehen. Das ist auch etwas, das nicht geht. Symbolische Handlungen wie Taufen, Segnen oder Salben, Das sind Dinge, die werden an dir getan. Das macht man nicht einfach an sich selber. Als Nachfolger von Jesus wirst du gesegnet. Du wirst getauft. Du wirst gesalbt. Niemand segnet sich selbst, tauft sich selbst. Das ist nicht so. Und das weist ja darauf hin, dass Nachfolge gemeinsam geht. Es ist etwas, das andere an dir tun. Darum brauchst du andere, die mit dir Jesus nachfolgen. Die mit dir in Gemeinschaft Jesus nachfolgen. Miteinander, füreinander, Kirche für alle sie. Und diese Gemeinschaft ist ein Geschenk. Es ist ein Vorrecht, gemeinsam unterwegs zu sein. Und es ist Teil unserer Vision. Und ich glaube nicht, dass wir diese Vision einfach nur so haben, sondern es ist Gottes Vision, gemeinsam unterwegs zu sein. Denn Gott ist ein Menschensammler. Er sammelt Menschen, die gemeinsam ihm nachfolgen und sich freuen an der Gemeinschaft, die sie haben dürfen. Und für diese Gemeinschaft möchte ich an dieser Stelle beten und danken. Wir beten miteinander. Ja, Jesus, ich danke dir zuallererst, dass du ein Menschenfreund bist und ein Menschensammler und dass du dich freust an jedem einzelnen Menschen, den du kannst sammeln als Kostbarkeit. Ich danke dir, dass wir dürfen in Gemeinschaft dir nachfolgen, dass wir keine Einzelkämpfer müssen sein und dass wir die Möglichkeit haben, hier, zum Martalen, gemeinsam dir nachzufolgen. Amen.